Ich begrüße Sie zur Vorlesung wieder. Ich möchte kurz wiederholen, wovon letztes Mal die Rede war. Ich bin ja bei diesem Themenbereich Entstehung und Veränderungen auch in der Philosophie, in großen Richtungen oder Schulen der Philosophie. Und vergangene Woche habe ich Ihnen den Randall Collins vorgestellt, inzwischen auch den Link im Moodle gesetzt zur Textausgabe im Internet. Das ist ja zur Gänze als Google Book im Internet. Und ich möchte nur die wesentlichen Punkte noch einmal wiederholen und vielleicht nachfragen, was Ihnen dann fragenswürdig erscheint. Also Collins beschreibt eine soziologische Geschichte der Philosophie als Wissenschaftssoziologe und fragt sich nach Gesetzmäßigkeiten des Entstehens von diesen intellektuellen Netzwerken. Das ist ein wesentlicher Punkt bei ihm, dass er sagt, Philosophie, wann immer sie auftritt, wird produziert in Netzwerken, in intellektuellen Netzwerken. Etwas, was ich letztes Mal etwas übersehen habe oder nicht bedacht habe zu sagen, ist das, worauf Collins natürlich hinweist, dass Wissenschaftsproduktion generell so gesehen wird, zu sehen ist, dass es sich immer um Produktion von Ideen in Netzwerken handelt, aber dass philosophische Netzwerke noch eine eigentümliche Schwierigkeit für sich selbst sozusagen produzieren, insofern jedes dieser Netzwerke oder alle diese Intellektuellen, die sich als Philosophen verstehen, eigentlich an der Produktion von Ideen arbeiten, die übersoziologisch Geltung haben sollen, die sozusagen absolut, universell oder ewig oder welche Adjektive man da finden möchte, jedenfalls nicht kontextbezogen, sondern etwas, die Ideen, die da in den Netzwerken produziert werden, verstehen sich so oder werden so verstanden, als sollten sie ewig gültig sein. Das ist ja etwas, worauf auch Hegel seinerzeit immer wieder hingewiesen hat, wenn er sich mit der Geschichte der Philosophie befasst hat, in einer ganz anderen Weise als Collins. Aber Hegel hat auch immer auf diesen Punkt hingewiesen, dass ja Geschichte der Philosophie, also diese Historizität der Philosophie, einen gewissen Widerspruch, sagt Hegel, in sich schließt. Denn Geschichte ist etwas Vergangenes, etwas in der Zeit sich Ereignendes, etwas Vorübergehendes, und Philosophie ist das nicht. Also, so wie Hegel sie versteht und offenbar auch Collins sie versteht. Philosophie will das nicht sein, sondern es soll sozusagen eine Theorie entwickelt werden zu irgendetwas, und die soll gelten, absolut gelten. Da werden keine Einschränkungen für eine Zeit oder für einen Ort oder für eine Gruppe oder Gesellschaft gemacht. Also einerseits handelt es sich, ja, und dann sagt Hegel, dieser Widerspruch, den muss man ernst nehmen, aber man muss ihn auch irgendwie auflösen können. Also es gibt etwas Historisches an der Philosophie, auch für Hegel, und es gibt aber auch etwas Unhistorisches oder Außerhistorisches. Und Collins geht da dann nicht mehr mit Hegel mit, sondern stellt das eben als ein Problem, als ein Dilemma der Philosophen, insbesondere der Philosophen, aber auch anderer Wissenschaftler, nur nicht in diesem Grad da. Also es sind Netzwerke, und Collins hat weltweit über einen Zeitraum von circa 2.500 Jahren circa 170 solche Netzwerke analysiert und herausgefunden, dass sie sich stets, wenn sie entstehen, es ist nicht alle Gesellschaften sind in der Hinsicht gleicherweise kreativ, aber wenn sie entstehen, dann ist es immer eine kleine Zahl, die da konkurriert von solchen intellektuellen Gruppen, und diese kleine Zahl von Netzwerken setzt sich über Generationen fort. Ich habe Ihnen dann seine Argumentation gegen verschiedene andere Sichtweisen, die Ideen zeugen, Ideen aus sich selbst, Individuen sind eigentlich das, was dahinter steht, oder die Kulturen erzeugen sich selbst. Dagegen hat Collins argumentiert. Was kann man aus dem Ganzen gewinnen, aus dieser Zugangsweise, aus dieser wissenschaftssoziologischen? Sicher nicht eine Darstellung der Geschichte der philosophischen Probleme, obwohl Collins auch sehr reichhaltige Informationen gibt, aber dafür darf man sich auf ihn nicht verlassen. Aber ich glaube, man kann aus dieser Zugangsweise schon etwas gewinnen für die Philosophie, nämlich für das Selbstverständnis, auch für die Orientierung, was da eigentlich passiert, wenn neue Schulen entstehen, alte Schulen verschwinden, was da eigentlich für Gesetzmäßigkeiten wirksam sind. So viel zur Wiederholung. Haben Sie dazu Fragen? Nein? Ist nicht wie bei der Klassifikation. Gut. Dann komme ich zum zweiten Teil dieses Problemfeldes und den subsumiere ich eigentlich auch unter die Frage, wie entsteht philosophisches Denken, nämlich dieser zweite Teil, ich habe die Überschrift gewählt, Übernahmen, Wanderungen, Übersetzungen, also sozusagen das sich auseinandersetzen mit Traditionen, die anderswo zu anderen Zeiten oder unter anderen kulturellen Bedingungen entstanden sind und gewirkt haben. Das ist ja für eine interkulturell orientierte Philosophie eine sehr wichtige Frage. Wozu soll man sich eigentlich oder soll man überhaupt sich mit fremdkulturellem Denken ernsthaft auseinandersetzen? Kann man das überhaupt, gibt es da schon Erfahrungen in der Geschichte des menschlichen Denkens, wo das geschehen ist und wo das schiefgegangen ist oder vielleicht gelungen ist? Also wo solche Übernahmen, solche Übersetzungen und Wanderungen für die Philosophie eine Rolle gespielt haben. Dazu werde ich ein paar Dinge aus dem Philosophieatlas von Elmar Hohlenstein bringen, der übrigens bei Amazon, ich habe heute früh nachgesehen, teurer ist als beim Verlag. Schauen, ich habe daher den Link zum Verlag gesetzt im Moodle. Aber auch bei Amazon preiswert zu haben für das, was er ist. Also Hohlenstein Philosophieatlas, Orte und Wege des Denkens 2004 erschienen. Der Verlag hat damals zu Recht gesagt, das sei ein absolutes Novum, ein Atlas, der sich mit den philosophischen Strömungen rund um die Erde befasst, die Ideengeschichte der Menschheit auf 41 Karten darstellt und eine Antwort gibt auf die von der Philosophie vernachlässigte geografische Dimension ihrer Geschichte. Kurz die Grundidee dieses Atlas von Elmar Hohlenstein war, dass die geografische Umwelt für den Inhalt der jeweiligen philosophischen Theorien und Richtungen nicht ohne Wirkung ist. Also man kann da zwar keine Abhängigkeit, er vertritt nicht eine Klimatheorie, die eine Abhängigkeit des Philosophierens vom Klima oder von der natürlichen Umwelt implizieren würde, aber diese Lebensbedingungen und damit auch geografischen Bedingungen sind schon sehr interessant, die er da herausgefunden hat. Und aus diesem Atlas werde ich einiges bringen, deswegen habe ich ihn jetzt nur kurz vorgestellt. Insgesamt aber ist die Frage folgende: Wenn Philosophie interkulturell orientiert werden kann und soll, dann wird sie ernsthaft sich mit fremdkulturellen Traditionen auseinandersetzen, diese kennenlernen wollen, verstehen wollen, aber auch kritisch aneignen. Also irgendwie so etwas wie eine Rezeption ist zu erwarten, die über viele Grenzen geht, die nicht nur über die eigene Sprachgrenze und Kulturgrenze geht, sondern über mehrere andere auch. Und da kann man sich fragen, was ist eigentlich, und damit möchte ich die Darstellung beginnen, was sind eigentlich die Kriterien, nach denen man so etwas beurteilen soll oder die angelegt werden müssten, um zu sagen, ja, das ist eine sinnvolle Grenzüberschreitung, die mache ich jetzt nicht, weil mir zu Hause fad ist und deswegen gehe ich nach Indien oder nach China oder Japan oder so. Also nicht aus, was Hegel übrigens unterstellt hat, dass die damals zu seiner Zeit in der Romantik übliche oder bereits vorhandene Wendung zum indischen Denken bloß ein Ausweichen sei vor dem harten europäischen Geist, also dass man sich da in eine weichere Denkumgebung begibt, in der man dann nicht mehr so strikt sein muss, begrifflich und so weiter. Also es war schon eine gewisse Warnung bei ihm, eine auch berechtigte. Also man muss sich die Frage stellen, gibt es eigentlich Kriterien dafür, die Indienfahrt nutzbringend zu gestalten in der Philosophie, wobei Indien jetzt nur ein Beispiel ist, das meine ich nicht auf Indien ausschließlich bezogen. Ich glaube, es gibt Kriterien und zwar auch aus historischen Fällen, die ich dann anführen möchte, ersichtliche. Das eine Kriterium ist das der Freiwilligkeit, der Aneignung. Also solche Rezeptionen, solche Übernahmen von fremdkulturellem Denken sind dann fruchtbar, wenn sie zumindest, oder sie sind, sie müssen zumindest freiwillig erfolgen. Das heißt selbstbestimmt. Und das heißt auch selektiv in gewisser Weise dem Fremden gegenüber. Freiwillig, sie dürfen nicht in einer abhängigen Situation sozusagen oktroyiert sein. Gibt es das, wäre das andere, ist das real, gibt es eine Übernahme fremdkulturellen Denkens auf unfreiwilliger Basis? Ja, das hat es immer wieder in der Geschichte gegeben, insbesondere im sogenannten Kulturimperialismus der Kolonialzeit, wo einfach ein Bildungsgut und unter anderem auch die Philosophie quasi als alternativloses Angebot weitergegeben wurde, verbreitet wurde, fast missionarisch. Darauf wird auch das Thema dann der nächsten Stunde, die Zentrismen, bezogen sein. Also es gibt eine Freiwilligkeit, aber freiwillig übernimmt man ernsthaft fremdkulturelles Denken nur dann, glaube ich, wenn im eigenen ein Mangel herrscht. Also wenn wenn man wahrnimmt, dass anderswo in anderen Sprachen, anderen Kulturzusammenhängen etwas da ist, was einem fehlt, also ein Mangelergebnis, ein Mangel ist das. Das ist das erste Kriterium, denke ich. Ein zweites Kriterium, kurz habe ich es schon angesprochen, ist das der Selektivität. Erfolgreiche Übernahmen sind immer selektiv. Erfolgreiche Übernahmen des fremdkulturellen Denkens sind selektiv. Wählen nach dem eigenen Gutdünken oder nach den eigenen Wertvorstellungen, nach den eigenen Zielsetzungen und Fragestellungen aus. Das ist natürlich ein heikles Kriterium, denn man ist, wenn man darauf Bedacht nimmt oder sich auch explizit dazu bekennt, sofort der Frage ausgesetzt, ja, dann geht es gar nicht um das Fremde als solches, sondern nur um das, was einen selbst interessiert an dem Fremden. Aber das ist der Fall. Ich glaube, das sollte man sich überlegen, ob es dazu überhaupt Alternativen gibt. Ich möchte das nicht so abstrakt stehen lassen. jetzt diesen Satz, sondern nur ein bisschen erläutern. Es ist immer wieder geschehen, dass zum Beispiel bei der Übernahme des platonischen Denkens in der Renaissance aus Byzanz oder bei der Übernahme des deutschen Idealismus in Japan ab der Meiji-Zeit im 19. und frühen 20. Jahrhundert, dass die Ursprungsländer dieser Philosophie oder die Ursprungstraditionen dieser Philosophie gesagt haben, ja, das ist ja nur Imitation, was da übernommen wird, und es ist nicht das Wichtigste. Wenn die Japaner Kant lesen oder Hegel interpretieren oder Kierkegaard, was einmal eine sehr heftige Rezeption war in Japan, dann machen die das auf ihre Art und Weise und nicht auf authentische. Also die sind nicht wirklich kompetent dazu. Oder ähnliche Argumentationen haben auch in Bezug auf die Griechen in Europa eine Rolle gespielt. Also die Selektion sei nicht authentisch, richte sich nicht nach dem Selbstverständnis der jeweils rezipierten Kultur, sondern nach dem der Rezipierenden. Aber, und das ist dann ein Vorwurf sozusagen, und dem muss man sich, glaube ich, stellen und sich ihn auch überlegen. Es ist ein insgesamt, denke ich, unberechtigter Vorwurf. Denn jede Übernahme ist nach dem eigenen Interesse gestaltet. Ich gebe Ihnen da im Moodle noch einen Link, den ich heute Vormittag vergessen habe, hineinzusetzen, zu einem Kapitel meines Buches von 1990, aber das ist auch im Internet jetzt leicht aufzurufen, über erfolgreiche Kulturrezeptionen. Und dort gebe ich ein Beispiel, und das erzähle ich jetzt kurz, dieses Beispiel. Die Domkuppel von Florenz habe ich dort als Beispiel genommen und die Kuppel von der Blauen Moschee in Istanbul. Beide Kuppeln gehen auf byzantinische und antike Bautraditionen zurück. Beide haben auch eine Architekturgeschichte, die seit der Antike besteht. Sie sind aber vollkommen verschieden. Die Brunelleschi-Kuppel, die Sie wahrscheinlich alle kennen, diese hochgezogene Renaissance-Kuppel, der Inbegriff einer Renaissance-Architektur, geht zwar auf die gleichen Quellen und Ideen sozusagen zurück wie die von Sultan Ahmed oder der Blauen Moschee in Istanbul, hat aber einen vollkommen anderen Charakter, eine andere Idee. Ist jetzt die eine richtig oder die andere richtig als Fortsetzung einer alten Tradition, als Übernahme? Welche ist authentisch? Beide sind authentisch und keine ist authentisch. Jede Übernahme setzt ihre eigenen Traditionen und Wertungen fort. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein abstraktes Beispiel. An Texten lässt sich das ebenso zeigen. Also die Selektivität ist das zweite Kriterium, die Freiwilligkeit das erste. Und ich glaube, es gibt noch ein drittes Kriterium, das man formulieren soll. Eine Übernahme ist dann fruchtbar, wenn sie zu mehr Kreativität führt. Wenn Kreativitätspotenziale entstehen, das kann man natürlich meistens oder eigentlich immer erst hinterher im Rückblick sagen, was wirklich Kreativität war und was bloß Exotismus war etc. Aber das ist eine wichtige Frage. Solche Aneignungsprozesse sind nicht fruchtbar, solange sie sozusagen Selbstzweck sind. Sie müssen tatsächlich zu kreativen neuen Lösungen führen. Und nun ist die Frage, gab es das in der Geschichte, in der Philosophiegeschichte Eurasiens? Gab es solche Prozesse, die diese Kriterien erfüllt haben? Und warum haben sie funktioniert oder auch nicht funktioniert? Haben Sie zu diesen drei Kriterien noch schon Fragen? Nein? Gut, dann möchte ich ein paar Fälle aus der Geschichte nur kurz skizzieren. Einer der wirklich nachhaltigen Fälle einer Rezeption fremdkulturellen Denkens ist die Aneignung der griechischen Philosophie durch die Araber ab dem 8. Jahrhundert. Wie ist die verlaufen? Was hat sie bewirkt? Entspricht sie solchen Kriterien? Kann man das da sehen? Also die Ausgangsposition war die, dass die arabische Gesellschaft mit dieser neuen Religion des Islam sich in sehr kurzer Zeit über sehr große Landstriche ausgebreitet und diese dominiert hat, politisch und ökonomisch. Also es war auch eine sehr attraktive neue Art des Wirtschaftens und der Gesellschaftsordnung damit gegeben. Das hat wohl auch diese Expansion bewirkt. Und nun hat in diesem riesigen Gebiet, das war ja Nordafrika bis zur Iberischen Halbinsel und der Osten bis Persien, also ein riesiges Gebiet, haben Menschen unterschiedlichster Sprachen, Kulturen, auch Religionen gelebt und die waren irgendwie zu verwalten, waren ja keineswegs alles Muslime oder sind es nicht geworden, auch zu einem guten Teil. In dieser Situation haben die Kalifen in Bagdad tatsächlich bewusst also Bücherraub betrieben oder Traditionsraub, könnte man sagen, denn sie kannten oder wussten von Leistungen der Griechen auf Gebieten, die sie jetzt gebraucht haben, der Medizin, der Astronomie, der Geografie, auch der Philosophie. Und wenn ich Bücherraub sagte, dann meine ich das auch so. Sie haben die Bücher aus Griechenland, also von Konstantinopel, nicht nur gekauft, das haben sie auch getan, sondern auch gestohlen teilweise oder sonst irgendwie sich angeeignet. Also sie haben erkannt, da ist etwas bei diesen heidnischen Griechen, was wir wirklich brauchen. Und dieses, was da war, musste und wurde zielgerichtet, absichtlich über einen langen Zeitraum und mit großem institutionellem Einsatz in die eigene Kultur übersetzt. Zunächst einmal nur übersetzt, ins Arabische, könnte man sagen, aus einer Sprache in die andere gebracht. Es ist aber gar nicht aus dem Griechischen übersetzt worden, sondern diese griechische Philosophie- und Wissenschaftstradition war bereits übersetzt, nämlich ins Syrische. Und die syrischen Christen hauptsächlich, hatten diese Texte und von denen wussten die Araber das ja auch alles. Und in dem Haus des Wissens, das ja in Bagdad im 8. Jahrhundert eingerichtet wurde, in diesem Haus der Weisheit oder Haus des Wissens, haben hauptsächlich syrische Christen gearbeitet über mehrere Generationen und sich diese Schriften und deren Inhalt angeeignet. Ich übergehe die Medizin, die Astronomie und andere Disziplinen und frage nur nach der Philosophie. Warum hat man Philosophie angeeignet und hat man vielleicht auch etwas selektiert? Natürlich. Vieles aus dem, was die Europäer später von den Griechen angeeignet haben, hat die Araber überhaupt nicht interessiert, haben sie nie übersetzt, haben sie nie angeeignet. Ich nenne nur zwei Beispiele einer solchen negativen Selektion. Das ist die gesamte Dramatik der Griechen. Also wenn wir etwas über Griechenland, über das Antike lernen in der Schule, dann kommen wir nicht um die Tragödien herum, die Orestie und diesen Vatermörder, Mutter, Ödipus, ja, diese Figuren, das ist jetzt der Ödipus-Verdrängung wahrscheinlich, meinerseits, das haben sie nie übersetzt, das haben sie überhaupt nicht angeeignet. Und eine zweite Literaturgattung, die uns auch verwundert, dass sie das nicht angeeignet haben, war die Geschichtsschreibung, also Thukydides beispielsweise oder Herodot, nie übersetzt. In der Philosophie allerdings fast alles. Und begonnen, das erste Werk, das da aus dem Griechischen oder aus dem Syrischen ins Arabische übersetzt wurde, war die Schrift des Aristoteles, De Interpretatione, Peri Hermeneias, lateinisch De Interpretatione, also über Interpretation. Die hermeneutische Grundschrift des Aristoteles, wozu wohl? Weil sie es gebraucht haben. Also es war ein Mangel. Und der konkrete Mangel in dem Punkt, warum sie jetzt ausgerechnet sofort, ich habe die Metaphysik auch übersetzt, aber erst viel später. Zuerst einmal die logischen Schriften und die Interpretationen. Wozu haben sie das gebraucht? Es gab keine Interpretationstheorien in der eigenen Tradition, der arabischen Tradition. Es gab eine blühende Literatur und Dichtkunst und so weiter in ihrer eigenen Tradition. Und es gab den Koran, aber es gab keine Theorie der Interpretation. Und das aber war unerlässlich, zu verstehen, was da eigentlich geschieht, wenn man Texte richtig oder falsch interpretiert. Das war unerlässlich in der Situation, in der sie waren, wo sie eben auf den Persern und den Berbern und ich weiß nicht welchen Völkern und welchen religiösen Gruppen erklären wollten und erklären mussten, was das Gesetz ist, das sie jetzt vertreten und was der Koran sagt, etc. Also das war ein eindeutiges Indiz dafür, dass das aus einem Mangel so selektiv geschehen ist. Es hat aber auch die Kreativität, dieses dritte Kriterium lässt sich da schön auch zeigen, denn die Diskurse innerhalb der islamischen Communities in arabischer Sprache waren schon da. Solche Diskurse, die darum gegangen sind, ob die Welt ewig ist und wie sie erkennbar ist und was der Unterschied zwischen Wahrheit und Irrtum ist, etc. In der eigenen arabischen Tradition der sogenannten Kalam. Kalam heißt einfach Wort auf Arabisch und das war eine sehr früh islamische intellektuellen Richtung in diesem Aufbruch damals, die solche abstrakten Fragen diskutiert haben. Aber sie sind wesentlich differenzierter geworden durch die Aneignung des Aristoteles und der platonischen Schriften, nämlich auf dem Gebiet der Logik und der Metaphysik. Da, ich habe Ihnen letztes Mal den Namen schon genannt, da ließ dann ein aus dem heutigen, also aus Bukhara, im iranischen Raum stammender Arzt und Politikberater ist er auch und Logiker, Mathematiker Ibn Sina. Er hat übrigens auch einen lateinischen Namen später bekommen. Da ließ dieser Ibn Sina nach seiner eigenen Auskunft an die 50 Mal die Metaphysik des Aristoteles und warum er sie so oft gelesen hat, sagt er auch, weil er sie nicht verstanden hat. Aber gemerkt hat, da ist wirklich was drin, was er nicht versteht und eigentlich verstehen müsste, um wichtige Fragen zu klären. Das ist so eine Episode aus der Geistesgeschichte, wo der Mangel einer Sprache in diesem Fall, das Arabische kannte die Copula nicht, das habe ich ja letztes Mal erwähnt, im Zusammenhang mit Ibn Sina, ein Mangel sogar an einer Rezeptionssprache dazu führt, neue Theorien zu entwickeln. Und was da entwickelt wurde, nannte sich dann Falsafa. Und zwar die Falsafa. Das ist sichtlich ein arabisches Lehnwort aus dem Griechischen. das deutsche Lehnwort aus dem Griechischen, sprich das entsprechende ist eben Philosophie, das ist dasselbe Wort, Falsafa. Also eine Disziplin, die sich auf diese Übersetzungen beruft und die versucht oder den Anspruch erhebt, die Grundfragen der Wirklichkeit mit Hilfe der Vernunft zu klären. Die Logik wird stark weiterentwickelt und eine Metaphysik neu entwickelt, die nicht mehr bei Aristoteles ist, sondern eine tatsächlich neue Stufe darstellt. Ibn Sina ist der berühmteste der sogenannten östlichen Falsafer. Ich sagte, er stammt aus der Gegend des Iran, aus Bukhara und lebt dort auch. Al-Ghazali wäre da vielleicht noch als Kritiker zu nennen, aber ich möchte, weil es mir nur um diese Rezeptions- und Übernahmsgeschichte geht, jetzt zur letzten, und das ist im 9., 10. Jahrhundert, wo die Falsafa entsteht. Also Ibn Sina lebt so um das Jahr 1000 herum. Ich möchte zur letzten Stufe, denn die ist für so Übernahmegeschichten besonders interessant, kommen. Die spielt sich im Westen des islamischen Gebiets ab. Die sogenannte westliche Falsafa blüht im 10. und 11. Jahrhundert im 12. auch im Maghreb, im westlichen Maghreb, also heutig in Marokko, Marokko kann man sagen, und Andalusien, das heißt also auf der Iberischen Halbinsel, mit Zentren wie Fez, Marrakesch und Cordoba. Das ist ein Punkt, den auch Hohensteins Atlas sehr schön herausstreicht, was auf diesen Wanderungen auch geschehen ist. Und diese westliche Falsafa, aus der möchte ich zwei Namen nennen, die geradezu illustrieren, was bei solchen Wanderungen oder Übernahmen geschieht. Der eine Name ist Ibn Rushd, und auch der hat einen lateinischen Namen. Ja. Der ist 1198 gestorben. Ibn Rushd und Ibn Tufayl, aber zunächst zu Ibn Rushd. Ibn Rushd ist nicht der Auffassung, dass Aristoteles für ihn in irgendeiner Art eine fremde Tradition wäre. Es gibt für Ibn Rushd die Schriften des Aristoteles in seiner Ibn Rushds eigenen Sprache seit 200 Jahren. Er hat nicht einmal Griechisch gelernt, nicht einmal ansatzweise, sondern er hat den Aristoteles in Arabisch gelesen und in Arabisch kommentiert, und zwar den Ganzen. Ibn Rushd ist der Kommentator des Philosophen Aristoteles, auch dann für die Europäer geworden. Der Kommentator. Der steht also bereits es ist nichts Fremdes. Das griechische Denken ist da gar nichts Fremdes, überhaupt nicht mehr. Und so ist es bei jeder erfolgreichen Aneignung einer anderen Tradition. Dass es fremd ist oder ob es fremd ist, zeigt sich erst in der Aneignung selbst. Und wenn es angeeignet wird und ist, ins eigene gebracht ist, ist nichts mehr fremd. Also für Ibn Rushd ist selbstverständlich Aristoteles, der arabische Aristoteles, der große Denker, der sich nur mit Hilfe der Vernunft orientiert hat und der auch die Instrumente entwickelt hat, die Logik entwickelt hat, dieses zu unternehmen, und den kommentiert er. Und aus seinen Kommentaren, aus seinen vielen Kommentaren und seinen auch eigenen Schriften sind drei Ideen, die sich so in der europäischen Erinnerung dann gehalten haben, nämlich die Idee, dass die Welt ewig ist, etwas sehr Fragliches, was Aristoteles betrifft, aber Ibn Rushd war der Auffassung, so muss man ihn verstehen und auch das ist auch die einzige von der Vernunft her mögliche Sichtweise. Also die Welt ist ewig, was natürlich schwer mit dem Koran zu vereinbaren ist, der von einer Schöpfung der Welt spricht, auch mit dem Christentum oder dem Judentum schwer zu vereinbaren oder gar nicht, zunächst auf erster Ebene, dass es nicht die Einzelseelen sind, die unsterblich wären, so wie das in religiösen Vorstellungen von einem jüngsten Gericht und einem individuellen Gericht der Fall ist, sondern eine Weltseele oder eine Weltvernunft tatsächlich ewig ist und die Einzelseelen nur Teil dieser Weltseele oder Vernunft ist, die zweite Idee. Und die dritte Idee, die aus seinen Kommentaren sich herauslesen ließ oder herausgelesen wurde, war die Idee, dass es mehrfache Arten von Weisheit, von Wahrheit gibt. Zumindest zwei Arten von Wahrheit, das heißt dann die These von der doppelten Wahrheit. Es kann etwas in der Vernunftwissenschaft wahr sein, was in der Theologie oder in der Religionswissenschaft nicht wahr ist und umgekehrt. Und dann hat er noch eine Theorie darüber, wer dann das Sagen hat. Und ich kann dieses Letzte ganz schnell sagen, das hat ihn dann ja auch sein Leben fast, aber jedenfalls seine Heimat gekostet. Er musste dann emigrieren, da ist er Ibn Rushd aus Cordoba und seine Bücher wurden verbrannt. Das Sagen hat letztlich die Vernunftwissenschaft und nicht die Theologie. Also wo immer die Konkurrenz zwischen zwei Thesen dann auftritt, müssen die Philosophen das letzte Wort haben, aber dazu müssen sie natürlich alle ihre Erkenntnismethoden auch entsprechend einsetzen. Das ist diese Dreiergruppe von Ideen, nennt man dann den Averroismus. Oder man nannte ihn nicht immer so, sondern man nennt ihn seit dem 19. Jahrhundert so, diese Strömung. Aber dieses waren die Grundideen, die dann auch in der europäischen Aufklärung geführt haben. Ibn Rushd ist also jemand, der die griechische Philosophie oder seine Umgebung ist jemand, der die griechische Philosophie so integriert hat, so rezipiert hat, dass sie vollkommen in das arabische Denken eingepasst ist und wiederum selbst als etwas Fremdes oder auch etwas Anregendes von den jüdischen und insbesondere dann von den christlichen Theoretikern des Mittelalters seinerseits rezipiert wurde. Ich möchte noch einen zweiten nennen aus der westlichen Falsafa, aber zunächst einmal zwischenfragen, ob Sie da etwas nachfragen wollen. Nein. Der zweite, den ich nenne, ist eigentlich der ältere und wahrscheinlich auch der Lehrer des Ibn Rushd. Der hat einen lateinischen Namen bekommen. Weil eine Generation vor Ibn Rushd. Und von ihm haben wir ein paar Texte, aber nur auf einen Text will ich hinweisen, weil der diese Ideen des Ibn Rushd oder dieser späten Falsafa so eklatant deutlich zum Ausdruck bringt und dann auch tatsächlich für andere Rezeptionsgeschichten, die europäische, westeuropäische vor allem, so einflussreich wird. Also von Ibn Tufayl gibt es einen Roman, einen sogenannten Inselroman, spielt eben auf einer Insel. Und man findet ihn in der Literatur auch manchmal als den philosophischen Robinson. Oder früher hieß das der philosophische Autodidakt in älteren Übersetzungen. Jetzt gibt es wieder zwei neuere Übersetzungen von Ibn Tufayls Text. Ich habe es noch nicht, aber ich gebe es ins Moodle. Es gibt ein ganz kurz erzähle ich diesen Roman, worum es da geht. Und vor allem die Pointe ist, glaube ich, in dem Punkt wichtig, nicht so sehr die gesamte Story. Aus verschiedenen Umständen kommt ein männliches, menschliches Baby auf eine Insel im Indischen Ozean. Das ist eine ideale Umgebung. Diese Insel ist von kleinen Tieren bewohnt, aber es gibt keine Raubtiere dort und keine wirklich gefährlichen Dinge und auch keinen Winter etc. Also es ist möglich, dass ein Baby, das dort von einer Gazelle gesäugt wird, dort tatsächlich überlebt. Das ist die Voraussetzung literarisch so. Er argumentiert auch, dass einige die Geschichte so erzählt hätten, dass dieses menschliche Wesen von selbst entstanden sei. Also auch das ist eine Möglichkeit, dass menschliches Lebewesen von selbst entsteht, ohne menschliche Eltern, aus Schlamm und Regen und Sonnenschein und wie sich da die Herzkammern bilden könnten, schildert er, er ist ja auch ein Arzt, das ist auch sehr interessant. Aber er neigt eher zur Auffassung, dass dieses Baby tatsächlich menschliche Eltern hatte und eben dann dorthin kommt. Und dieses Wesen kennt keine anderen Menschen, kann also keine Sprache lernen, kann keine Tradition übernehmen, kann von niemandem lernen, was richtig und falsch ist oder wie man die Bewegung der Sterne erklären soll. Und alles das lernt dieses Wesen von selbst. Also es bildet sich ohne menschlichen Zusammenhang. Es bildet sich selbst eine Sprache, eine Begriffssprache. Also es ist spannend zu lesen, ich kann Ihnen das aber jetzt nicht erzählen. In jeweils einem 7er Jahresrhythmus hat dieser Haji Ibn Jaksan mit 28 Jahren die Stufe erreicht, wo er alle Sternenbewegungen erklären kann, wo er weiß, warum das Universum entstanden ist, da braucht er 35 Jahre und mit 42 ist er der perfekte neuplatonische Philosoph, ohne jemals mit irgendjemandem gesprochen zu haben. Und dann kommt ein Flüchtling auf diese Insel, also ein wirklicher Mensch. Und der ist geflohen aus seiner Gesellschaft, weil dort das Leben unerträglich geworden ist, weil dort die Menschen einander umbringen, unterbrochen und es gar nicht nach der Vernunft und nach der Religion zugeht. Er ist ein religiöser Muslim. Und es dauert lang, bis die beiden miteinander einander als Menschen erkennen. Der eine hat noch nie einen gesehen, überhaupt einen Menschen, so ein Lebewesen. Der andere eigentlich auch so einen nicht. Aber sie kommen dann dazu, sich verständigen zu können, eine gemeinsame Sprache zu finden. Und der Gelehrte, der Flüchtling, kommt drauf, dass der Autodidakt, der Naturmensch, der weit mehr Naturmensch ist als Robinson, dass dieser Autodidakt alles richtig erkannt hat, die gesamte Wissenschaft beherrscht, ohne Bücher, ohne Offenbarung, ohne alles. Und es ist eben bei ihm zu feil dann so zu lesen, dass es möglich ist, die menschliche Vernunft aus sich selbst heraus aufzuklären. Also erkenntnisfähig. Es braucht eigentlich keine Offenbarung, es braucht eigentlich keine Tradition, es braucht nur die Sinne und die richtige Logik oder die natürliche Denkweise, das natürliche Auge der Vernunft braucht es. Das war ein Bestseller in der europäischen Neuzeit. Das wurde ins Dänische, Jiddische, Lateinische, Deutsche etc. übersetzt, ins Englische. Und auch der Robinson wurde davon angeregt und ähnliche Texte. Aber warum war das so ein Bestseller? Weil die europäische Philosophie dann auch in der frühen Neuzeit in diese Richtung ging und da eigentlich angeregt wurde von diesen arabischen Reflexionen in die Richtung, nämlich einer Selbstaufklärung. einer Aufklärung durch Wissenschaft und nicht durch Religion oder durch Tradition oder Autorität. Also so etwas war sozusagen aneignungsfähig, entsprach dann wieder einem Mangel der lateinischen Philosophen des Spätmittelalters und wurde daher übernommen. Deswegen habe ich das jetzt geschrieben. Ich sollte vielleicht durch den Schluss von Haji Ibn Jaksan auch noch kurz erzählen. Nachdem der geflüchtete Gelehrte draufgekommen ist, wie hervorragend diese Selbstaufklärung von Haji Ibn Jaksan gelungen ist, bietet er ihn, mit ihm zurückzukehren in seine Heimat oder dorthin zu gehen und die Menschen aufzuklären, also ihnen die Wahrheit zu vermitteln, beizubringen. Sie haben zwar den Koran und sie haben die Gelehrten und sie haben die Traditionen, aber sie wissen offenbar nicht, wie sie sich danach halten können. Und die beiden gehen dort auch wirklich hin und der Haji versucht, die Grundsätze der Vernunft allen beizubringen. Ein Grundsatz der Vernunft ist zum Beispiel, dass man nur das braucht als Individuum, was zum Überleben notwendig ist. Also es braucht keinen Luxus und Herrschaft, das braucht es alles nicht. Und da scheitert er vollkommen mit diesem Aufklärungsprogramm. Und sie gehen dann wieder zurück auf die Insel, die beiden, und meditieren. Ja, also dieses der kommunistische Schluss, der war vielleicht nicht so attraktiv für die frühkapitalistische Welt, aber diese Idee, dass man sich mit Wissenschaft allein und ausschließlich orientieren kann in der Welt, diese Idee, das war sehr attraktiv. Und sowas wird dann auch tatsächlich oder wurde auch tatsächlich rezipiert. Gut. Haben Sie dazu jetzt Fragen? Nein, nein, die Geschichte ist ja schon älter. Er sagt ja auch, der Ibn Tufayl sagt ja auch, das ist eine uralte Geschichte. Ja, und tatsächlich hat er auch Ibn Sina sie schon erzählt. Ja, aber in einer sehr knappen Art. Also Avicenna 200 Jahre vorher hat die Geschichte auch schon erzählt und der sagt schon, es sei eine alte persische Geschichte. Also er erzählt sie jetzt neu, weil er findet, dass da beim Ibn Sina das nicht so gut erklärt war. Ich verstehe Sie akustisch nicht gut.
Ist der Philosoph dann ja als ein Schlag von alles Gute, das beeinflusst bzw.
ja.
kann? Und eigentlich vielleicht diese Vorstellung von Menschen als Auftrag ohne Gesellschaft ja gar nicht mit der Vorstellung von Menschen als Zoon und Politiker,
ja.
Als der Mensch als reines Gemeinschaft.
Ja. Das ist eine heikle Frage, die Sie stellen, und zwar in einem bestimmten Punkt. Man sagt immer, und das trifft auch zu, dass das der Aristotelismus war, den die Araber vor allem rezipiert haben. Ibn Rushd ist ja der Kommentator des Aristoteles. Aber das stimmt nicht. Der Aristoteles der arabischen Tradition ist nicht unser Aristoteles. Sie kannten zwar auch die Schrift über die Politik der Athener, und alle Schriften, politischen Schriften des Aristoteles waren ihnen nicht bekannt, aber die über den Staat der Athener schon. Das kannten sie schon, aber der Aristoteles der Araber ist eigentlich ein neuplatonischer. Es gab zum Beispiel eine sehr einflussreiche Schrift, die hieß die Theologie des Aristoteles. Übersetzt. Ja? Und die Theologie des Aristoteles ist nach heutiger oder neuzeitlicher Erkenntnis die dritte der Enneaden von Plotin. Also haben sogar plotinische Texte als Aristoteles-Texte gelesen. Sie waren nicht kritisch-philologisch. Die kritische Philologie war kein wirkliches Anliegen. Und es ist nach der nach der neuzeitlichen Lehrmeinung, besonders der Philologie, ein großes Durcheinander in diesem Aristoteles-Korpus der Araber. Bei Aristoteles, natürlich ist der Aristoteles explizit der Auffassung, der Mensch kann nicht allein leben als Individuum. Also für Aristoteles gibt es den Robinson nicht oder den Haji im Schackzahn. Der ist undenkbar. Ja? Er ist ein Zoon Politikon, sie sagen es. Ja? Aber was er kann nach Plotin und den späten Platonikern, ist diese Gnosis, diese gnostische Existenz, die direkte Überwindung des Abstandes zur Unendlichkeit mit dem Geist, Seelenfunken und solchen Dingen. Und das hat sie schwer beeindruckt. Und das ist eigentlich bei Haji Ibn Jakzan. Ein Kritiker dieser ganzen Falsafa, und besonders der westlichen, die er sehr gut kennt, aber die Kritik, ja, natürlich schreiben die Kritik, ja. Lorenz, das ist dann ein Kritiker aus der gleichen Tradition, der hat sich aber dagegen gerichtet, dass es überhaupt möglich wäre, reine Wissenschaft, reine Vernunft, Philosophie zu betreiben, ist in diesem Fall tun. Bitte? Gegen die reine Vernunftwissenschaft richtet sich Ibn Khaldun mit genau diesem Argument, das Sie gesagt haben. Auch der Ibn Khaldun kümmert sich nicht darum, ob die Schrift von Aristoteles oder von Plotin oder sonst, das ist nicht sein Gebiet. Aber er sagt, der Philosoph, sagt Ibn Khaldun, der hat das richtig erfasst, dass der Mensch nämlich ein politisches Wesen ist, ein Stadtwesen, ein Wesen, das nicht ohne Medeni heißt von Ibn Khaldun. Und Medeni heißt, davon kommt auch der Ausdruck Medina oder ist damit verwandt. Medeni heißt sowas arabisch wie Zivilisation. Das haben auch so eine Begriffsunterscheidung oder Wortunterscheidung zur Zeit von Ibn Khaldun. Kultur und Zivilisation, und Medeni ist eigentlich die Zivilisation. Umra ist die Kultur. Also es geht gar nicht, und er argumentiert naturwissenschaftlich, warum das nicht gehen kann, warum es diesen Robinson oder diesen einzelnen Menschen nicht geben kann. Ibn Khaldun ist dann nach dem Averroes oder Ibn Rushd, Ibn Khaldun lebt, wann er geboren ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber gestorben ist er 1406 in Tunis. Nein, in Tunis ist er geboren, in Kairo ist er gestorben, also aus Nordafrika, aus dem Maghreb, und der entwirft eine Art Kulturtheorie oder Kulturwissenschaft überhaupt, eine Wissenschaft von der menschlichen Natur als Kultur. Und da ist das ein wesentlicher Punkt, die ganze Falsafa zu verwerfen, weil diese bloße Vernunftorientierung ganz in die Irre geht. Ja, aber danke für den Hinweis, das ist, glaube ich, der Punkt. Noch, bitte. Herr. Ah ja, welchen Stellenwert hat Aristoteles, weiß ich nicht, welchen Stellenwert Aristoteles hat in der islamischen Philosophie heute, aber die Falsafa, also der arabische Aristotelismus oder Pseudo-Aristotelismus, Platonismus, Aristotelismus, die Falsafa ist eine sehr umstrittene Sache. Die Standardantwort, die kurze und sicher auch irreführende, ist, dass mit dem Tod des Ibn Rushd 1198 die westliche Falsafa zu Ende geht. Ja? Dann setzt sich die Mystik durch, beziehungsweise dann solche Autoren wie Ibn Khaldun, die Staatstheorie. Und nicht mehr, es gibt die Falsafa nicht mehr. Das ist die Standardantwort, und die stimmt auch nicht ganz. Aber es stimmt schon, dass die Werke der Falsafa so fruchtbar sie waren damals, dass die dann eigentlich aus der islamischen Wissenschaftstradition verschwinden, aus der islamischen. Sie gehen eindeutig in die jüdische Philosophie ein, mit Maimonides bereits und immer wieder, und dann in die christliche, in die westlich-abendländische, da ganz eindeutig. Aber nicht in die spätere islamische, da, das geht so weit, dass im 19. und im 20. Jahrhundert noch bis jetzt geht diese Arbeit voran, dass bis jetzt noch die Arbeit gemacht wird, den Ibn Rushd wieder ins Arabische zu übersetzen. Also Ibn Rushd ist erhalten, seine Aristoteles-Kommentare etc., aber nicht alles ist in arabischer Sprache überhaupt erhalten, sondern in Jüdisch, also in Hebräisch und in Latein. Frühe Übersetzungen. Ja, also auch Aristoteles ist damit dann ausgeschieden, glaube ich. Aber explizit zu Aristoteles wüsste ich nicht. Zur Falsafa, das ist eine seltsame und eigentlich ganz aktuelle Geschichte, weil da finden jetzt einige Diskurse statt, was das eigentlich war und ob es wirklich so verwerflich war, wie es dann verworfen wurde, oder ob das vielleicht ein Grund dafür ist, warum im Islam keine Aufklärung im europäischen Sinn stattgefunden hat, diese Absetzung von der Falsafa. Noch Fragen? Ja, dann möchte ich noch nur hinweisen auf, zuerst was lesen aus dem Atlas über diese Wege des Platonismus. Hohenstein. Und zwar auch nur als Beispiel, wie Hohenstein solche Sachen da abhandelt und dann auch mit schönen Karten illustriert, die er alle selber gemacht hat. Dieser Weg des Platonismus bzw. des Aristotelismus von Athen nach Paris, Seite 84 bei ihm. Da schreibt Hohenstein, was man als europäische Philosophie bezeichnet, ist ohne Einbeziehen des außereuropäischen Umfelds nicht verständlich. Mehr noch, die europäische Philosophie ist ohne ihren europatranszendierenden Entwicklungsgang nicht nachvollziehbar. Die sogenannte abendländische Philosophie nahm ihren Anfang in einem Gebiet, das die Hellenen Morgenland, auf Griechisch Anatole, nannten. Ihr erstes Zentrum war Milet. Verwunderlich ist das nicht. Die Philosophie begann für Europa in seinem Südosten, der den großen Stadt-, Schrift- und Wissenschaftskulturen der Nil-Amudaria-Region am nächsten war. Das zweite und überragende Zentrum lag in Europa, also zunächst einmal in heutigen Kleinasien, dann in Europa, Athen. Aber bereits das dritte Zentrum, Alexandria, findet sich wiederum außerhalb also Hohenstein schreibt die Orts- und Ländernamen immer so eigentümlich, authentisch, dass ich es jedes Mal jetzt übersetzen muss. Weil wenn ich Ihnen jetzt vorlese, dass Alexandrien in Kemet gelegen ist, dann werden Sie es vielleicht nicht sofort assoziieren, dass das Ägypten ist, oder? Darum stocke ich beim Lesen, weil hier steht Kemet, in Kemet Ägyptos, also in Ägypten, Athen, Ägypten, das folgende in Bagdad, also das ist dann so eine Wanderung, eine geografische nach Osten eigentlich, noch weiter im Orient, das in einer Gegend des Aufgangs der Sonne, wie es die Araber nannten, Maschrik. Auch das ist leicht erklärbar. Ägypten, von Alexander dem Großen und seinen ptolemäischen Nachfolgern hellenisiert, war damals materiell und auch wissenschaftlich das ressourcenreichste Land am Mittelmeer. Also die Philosophen ziehen sozusagen der Wirtschaft nach. Oder, ja, also das hat ja auch Aristoteles unter anderem bemerkt, also neben anderen bemerkt, dass es zum Denken die Muse braucht. Also in einem Mangel, gänzlichen Mangelgesellschaft werden die philosophischen Theorien nicht wirklich ihre Netzwerke bilden. Ressourcenreichste Land am Mittelmeer. Unter den Römern blieb es zusammen mit Syrien eine kommerziell und kulturell herausragende Region des Reiches. Die letzte große Lehrrichtung, der Neuplatonismus, die letzte große Lehrrichtung der hellenischen Philosophie kam in diesen Ländern auf. Dann wiederum, nach der Eroberung durch die Araber, übernahmen, vermittelt durch syrische Ärzte, muslimische Gelehrte, die Philosophie dieser wissenschaftlich am weitesten fortgeschrittenen Gebiete des Kalifats. Mehrheitlich waren sie iranischer Herkunft, also Zentrum verlagert sich in den Iran. Dann wird der Osten des Kalifats zerstört durch Einbrüche, militärische Einbrüche. Auch die Dynastie geht zugrunde und das Zentrum verschiebt sich nach Westen, nach Cordoba und von dort nach Paris. Der Weg hatte also über Nordwestafrika geführt. Und in der Neuzeit kommt es dann zu einem revolutionären Neuanfang der Wissenschaft in Italien und Frankreich. Also das ist eine kurze Schilderung dieses langen Weges, wobei die Details dann erst im Register stehen, in dem Atlas bzw. in den Fußnoten. Denken Sie nur mal an diese drei Kriterien. Der Mangel mit der Freiwilligkeit, die Selektivität, die Kreativität. Und ich erwähne noch zwei Wanderungen, Übernahmsfälle, die Ihnen vielleicht mehr vertraut sind als die Falsafer. Der Wiener Kreis bildet sich hier in deutscher Sprache in Wien. Eine Richtung der Philosophie im 20. Jahrhundert, die eine wirkliche Neuorientierung will und versucht. Da draußen, wenn Sie die Treppe hinaufgehen, auf dem ersten Stiegenabsatz ist eine Tafel eingelassen, auf der steht, dass im Juni 1936 an dieser Stelle Moritz Schlick erschossen worden ist, der Protagonist des Wiener Kreises. Also nicht dadurch, dass Schlick da draußen erschossen wurde, musste im Wiener Kreis emigrieren, sondern erst hauptsächlich durch die Rassenpolitik der Nationalsozialisten. Aber Fakt ist, dass der Wiener Kreis zur Gänze verschwindet von diesem Ort und emigriert in die angelsächsische Welt, nach Großbritannien und dann auch in die USA. Und Faktum ist auch, dass er dort eine andere Gestalt annimmt und eine andere, nicht nur Quantität, sondern auch Qualität, dass da andere Fragestellungen hereinkommen, angelsächsische sozusagen, und er dann diese Philosophie wieder zurückkommt. Also das ist auch so eine, ja, und jetzt kann man sich fragen, wo ist da der Mangel? Hat den US-Amerikanern was gefehlt in ihrer pragmatistischen, offenbar ja. Also es ist offenbar nicht so, es sind ja viele Philosophen in die USA oder nach Großbritannien emigriert, aus den gleichen Gründen teilweise, wie die Mitglieder des Wiener Kreises, und dort nicht wirksam geworden. Also es fehlt etwas, da war ein Angebot da, das in dieser Gesellschaft, in der US-amerikanischen und in der Großbritannischen offenbar wirksam war. Und wiederum, wenn der Wiener Kreis zurückkommt, das geschieht im deutschen Sprachraum erst in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, also mit einiger Verspätung, kommt diese Philosophie des Wiener Kreises in Gestalt der analytischen Philosophie wieder in die deutsche Philosophie herein. Auch da ist es offenbar nicht nur der Druck sozusagen eines ökonomischen oder politischen Zentrums, was auch eine Rolle gespielt hat, sondern auch ein Mangel der damaligen deutschen Philosophie, denn sie wurde anders rezipiert als etwa in Italien oder in Frankreich. Der Mangel nämlich, der darin lag, in einer wirklichen unsystematischen Verflachung der deutschsprachigen Philosophie der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das will ich jetzt nur als meinen individuellen Eindruck gesagt haben und nicht weiter begründen. Das ist auch so eine Wandergeschichte, wo man das sehen kann. Da könnte man wieder sich fragen, und wie ist es mit der Kreativität? Also hat das wirklich etwas gebracht? Ich denke schon, aber sollte man sich bei jedem Fall genauer ansehen. Ich komme noch zu einem dritten Punkt, wenn Sie jetzt keine Fragen haben. Und den habe ich genannt Übersetzungen. Und da ich zitiere ja selten Heidegger oder zumindest nicht sehr gern. Zitiere ich normalerweise Heidegger, aber in dem Punkt möchte ich auf einen Hinweis, den Heidegger gegeben hat, nur bei diesem Wort erinnern, an diesen Hinweis, der mir sehr sinnvoll erscheint. Heidegger ist ja immer den Wurzeln der deutschen Wörter besonders nachgegangen, bis ich mich da nicht mehr auskenne. Und in diesem Fall hat er aber einen mir sehr sinnvoll erscheinenden Hinweis gegeben vom deutschen Wort her, auch vom lateinischen, aber das geht es jetzt nicht drum. Eine Übersetzung ist, sagte Heidegger, immer etwas, was nach zwei Seiten geschieht. Es ist nicht so, dass das, woran man zuerst denkt, dass aus einer fremden Sprache in die eigene Sprache übersetzt wird, das ist natürlich der Fall. Die Wörter werden aus der fremden in die eigene Sprache gebracht oder die Ideen in der eigenen Sprache ausgedrückt. Das ist die eine Sache, die Oberfläche sozusagen. Aber der liegt, sagt Heidegger, etwas zugrunde, was vorausgehen muss, nämlich, dass bei diesem Akt des Übersetzens man auch übersetzen muss. So wie man bei einem Fluss übersetzt. Das ist übrigens eine buddhistische Parabel, die ihn vielleicht dazu auch gebracht hat, nicht nur das deutsche Wort. Aber das deutsche Wort hat ja diese beiden Bedeutungen. Das Übersetzen eines Flusses schreibt man genauso wie das Übersetzen eines Textes. Wir betonen es nur leicht, verschieden. Und Heidegger hat da auf diesen Doppelklang oder Doppelcharakter des Wortes zu Recht hingewiesen. Also es ist immer auch ein Übersetzen ins Fremde, das zum Übersetzen ins eigene dient. Was lehren uns die großen Übersetzungs- und Übersetzungsgeschichten der Philosophiegeschichte? Da ist der erste Fall, den ich Ihnen in Erinnerung rufen möchte, ein Unternehmen, das circa 6 Generationen lang, also circa 200 Jahre lang gedauert hat, indem die indischen Texte des Buddhismus aus dem Sanskrit und aus Pali ins Chinesische übersetzt wurden. Und da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die übergesetzt sind, im heideggerschen zweiten Wortsinn, nach Indien gegangen sind. Also diese Pilger, wie man sie immer nennt, die dann 6 Jahre oder 10 in Indien waren und zurückgekommen sind und nicht mehr ordentlich Chinesisch konnten oder nur vergessen hatten, inzwischen besser Sanskrit und Pali. Und dann etwas organisiert haben, was schon sehr beeindruckend ist, nämlich diese Textübersetzungen, die ja großteils auch große Teile auch theoretische Texte sind, diese Sutren etc., ins Chinesische. Und dabei mussten sie auch immer wieder übersetzen. Also sie mussten jeweils wieder in das Sanskrit gehen und zurückkommen, sozusagen ein neues chinesisches Zeichen bilden. Das haben sie in einem ungeahnten Ausmaß getan in diesen 150, 200 Jahren, wo das der Fall war und wo Tausende von Menschen teilweise, also in einem Fall ist es dokumentiert, dass 1200 Menschen an einem einzigen Text gesessen sind, in unterschiedlichen Kompetenzen und Funktionen. Das will ich jetzt nicht ausführen. Aber das ist ein Riesenunternehmen gewesen und sie haben tatsächlich immer wieder ihr eigenes Denken, ihre eigene Sprache in diesem Übersetzungsprozess erweitern müssen, verfremden könnte man sagen müssen, und um das richtig zu erfassen. Ähnliches ist dann wieder geschehen, als ab 200 beginnt dieser Übersetzungsprozess in China, der christlichen Zeitrechnung, 200 herum bis 400 etwa. Ähnliches ist dann wieder später geschehen, als die Japaner die europäische Philosophie angeeignet haben, also in den letzten 100 Jahren, in den letzten Generationen. Auch da sind ununterbrochen neue Begriffe gebildet worden, und nur haben die Japaner im Unterschied zu den Chinesen eine Möglichkeit des Ausweichens gefunden, die die Chinesen nicht haben, indem sie einfach Fremdworte stehen lassen können in ihrer Sprache. Ich weiß nicht, sagt Ihnen das jetzt was, der Hinweis oder nichts? Ja? Aber ich gebe ein Beispiel. Also Japaner haben beispielsweise Sigmund Freud übersetzt, die Traumdeutung. Und da kommt eine Beschreibung des Menschen vor, in dieser Beschreibung gibt es etwas, das Freud das Es nennt. Es, das, großgeschrieben Es. Ja? Das ist auch nicht wirklich in unserem Alltagsdeutsch verwurzelt, aber es kommt aus dem Deutschen nicht so schwer. Also wir können Es irgendwie substantivieren. Nur die Japaner haben rein gar nichts gefunden, was dieser Idee entsprochen hätte, und haben dann den Ausweg eben gehabt, in ihrer Silbenschrift, in Katakana, das zu schreiben, und dann steht eben dort Esso. Also das ist dann ein reines Fremdwort sozusagen. Das können sie machen, das können aber die Chinesen nicht machen. Weil sie ja keine Lautschrift haben, keine solche Silbenschrift haben, nur das Japanische geht da. Aber in vielen anderen Fällen, oder auch bei diesem Esso haben sie es natürlich nicht belassen, sondern kommentierend, da finden dann stets so interaktive Prozesse statt. Dieses Übersetzen wird, wenn man sich vorstellt, wir leben in einer globalen Welt mit vielen Traditionen, die einander begegnen und einander austauschen, dann noch wesentlich komplexer und komplizierter als die Fälle in der Vergangenheit das zeigen. So viele paar Bemerkungen zum Übersetzen. Gibt es dazu Fragen? Also das Erste scheint schon immer gewesen zu sein, wann haben die Chinesen neue Zeichen gebildet, das tun sie ja immer noch. Und sie tun es jetzt in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich auf Gebieten der Technik und so weiter. Aber der erste Ausweg war es nicht, ein neues Zeichen zu bilden, sondern zunächst, und das ist dokumentiert, haben sie sich schon gefragt, ob dieser Terminus, dieser Begriff im Indischen oder im Buddhistischen, ob der eine Entsprechung hat in der eigenen Denkgeschichte. Zum Beispiel um Dao wurde lang diskutiert, ob Dao buddhistische Begriffe direkt wiedergibt oder nicht. Ja? Aber wo sie es nicht wiedergeben konnten, Nirvana war beispielsweise so ein Ausdruck, dass Nirvana, die Leerheit auch und dieses Austreten aus dem Kreislauf der Existenzen, dafür haben sie nichts gefunden. Da haben sie dann so irgendwie, also manchmal wirklich irgendwie offenbar, Zeichenkombinationen zusammengetan, die irgendwie gemeinsam den Sinn nahe kommen. Dazu gab es eine eigene Abteilung bei jedem Übersetzungsprojekt in China. Das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber diese 1200, von denen ich gesprochen habe, in ihren verschiedenen Kompetenzen und Funktionen, da gab es welche, eine ganze Gruppe, die mussten das sozusagen ausprobieren, missionarisch quasi. Die haben dann gepredigt oder gelehrt in Schulen und mit diesen Zeichen und haben dann gesagt, na, das versteht aber keiner. Oder, ja, das ist okay, das belassen wir dabei. Also da gab es so ein, deswegen hat er das so lange gedauert, weil die das dauernd ausprobiert haben. Ja? Also das hat nicht einer übersetzt, sondern schon einmal mehrere und eine Gruppe und wiederum furchtbar organisiert war das. Also das ist die höchst organisierte Übersetzungsgeschichte, die mir immer untergekommen ist. Die Beschreibungen sind abenteuerlich, wie sie das gemacht haben.
Ja.
Ja. Das weiß ich nicht. Wie man es aus dem Chinesischen ins Indische wieder.
Ja, das Originaltext wiederkommt oder.
Nein, ich fürchte, das ist eine Art stille Post-Geschichte. Aber ich weiß es nicht. Aber ist auch, glaube ich, nicht geschehen. Also die Chinesischen sind nicht wieder ins Indische übersetzt, oder? Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich. Ja. 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 Also wie es aus dem Chinesischen ins Indische dann wieder ist, weiß ich nicht. Gut, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann möchte ich nur das nächste Thema ankündigen. Da wird es um aus dem, was bisher besprochen wurde, folgen ja bestimmte Sachen. Also es folgt daraus, dass auch bei dem, was ich heute geschildert habe, da gibt es immer gleichsam Zentren und Peripherien. Oder es gibt ein Auftauchen eines neuen Zentrums. Also eine Wanderung, die der Hohlenstein schildert, das ist die Entstehung von neuen Zentren, eine neue Organisierung in anderen Sprachen, ist eine Entstehung von neuen Zentren. Und diese Idee ist uns auch im Zusammenhang mit Galtungsstilen schon einmal untergekommen und darum wird es nächstes Mal gehen. Ich werde nächstes Mal nicht da sein, sondern der Kollege Wollner wird dieses Thema vorstellen. Ich werde zwar auch zur gleichen Zeit einen Vortrag halten, aber weit weg. Die Bilokation beherrsche ich nicht. Also nächstes Mal wird es um diese Idee von verschiedenen Typen von Zentrismus gehen, denn immer geht man von Zentren aus, aber es ist nicht immer in derselben Weise. Und die Frage ist, kann die Philosophie da eine Orientierung entwickeln? Und daran anschließend um dieses Modell des Polylogs, das meines Erachtens dann logisch aus all diesen Überlegungen folgt. Aber das erst in 14 Tagen. Dankeschön.